Obendrein erfuhren die USA und andere europäische NATO-Staaten gerade ein Debakel beim Abzug aus Afghanistan. Ihr Appetit auf ein militärisches Eingreifen war dementsprechend gering einzuschätzen. Frankreich stand kurz vor einer Präsidentschaftswahl und es war keineswegs ausgemacht, dass Emmanuel Macron eine zweite Amtszeit erreichen würde oder sich am Ende der rechtspopulistischen, russlandtreuen Marine Le Pen geschlagen geben müsste. Deutschland hatte seit wenigen Monaten eine neue Regierung, die sich erst einmal finden musste. Und Großbritannien durchlebte immer noch das selbstverschuldete und von Russland befeuerte Brexit-Debakel. Das internationale Umfeld könnte sich also wie das ideale strategische Fenster gelesen haben, um die Ukraine anzugreifen. Die Vorstellung eines handlungsschwachen Westens war eine Fehleinschätzung Wladimir Putins. Hätte er zudem ein realistischeres Bild gehabt, was in der Ukraine auf ihn zukommt, und wäre er nicht davon ausgegangen, dass die ukrainische Bevölkerung seine Streitkräfte als Befreier empfangen würde, wäre seine Entscheidung womöglich anders ausgefallen. Um es mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler Robert Jervis zu sagen, die subjektive Wahrnehmung heißt nicht, dass die Ableitung daraus richtig ist. Ein weiterer sozialpsychologischer Bereich, der sich empirisch sehr schlecht fassen lässt, spielt ebenfalls eine Rolle. Was für einen Charakter hat das Individuum? Ist es ein Politiker oder eine Politikerin mit hoher Risikofreude oder ein vorsichtig agierender Charakter? Krieg stellt immer ein äußerst hohes Risiko dar. Er ist zwar planbar, folgt aber seinen eigenen Regeln und kann selbst scheinbar übermächtigen Armeen eine Niederlage zufügen. Kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Ein risikoaverser Charakter wird wesentlich länger zögern, bevor er die Entscheidung zum Krieg trifft, als PolitikerInnen, die dem Risiko zugeneigt sind. Sozialwissenschaftlich ist das schwer zu messen. Man kann höchstens über das Verhalten in anderen Situationen Rückschlüsse über die Risikobereitschaft bestimmter PolitikerInnen ziehen. Gute Beispiele dafür sind Überraschungen in der jüngeren Vergangenheit. Politiker, von denen man es nicht erwartet hatte, begannen Kriege, während andere, bei denen man genau das mit gutem Grund befürchten musste, friedlich blieben. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed wurde 2019 für seine Aussöhnung mit dem Nachbarstaat Eritrea mit dem Friedensnobelpreis geehrt, nur um ein Jahr später in einen gewalttätigen Konflikt mit der Region Tigray zu geraten, der sich zu einem Bürgerkrieg entwickeln sollte. Wie Abiy Ahmed wurde auch US-Präsident Barack Obama schon zu Beginn seiner Amtszeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die Kriege mit Beteiligung der USA hatte er zwar von seinem Vorgänger geerbt, seine Politik trug aber nicht zur Deeskalation bei, sondern verstärkte im Gegenteil die Konflikte. Unter Obama als Präsident und damit oberstem Befehlshaber sattelten US-Streitkräfte auf Drohneneinsätze um, was zwar amerikanische Leben schützte, dafür in Pakistan, Jemen und Somalia zu hohen Opferzahlen führte. Insgesamt genehmigte Obama 542 Drohnenattacken, bei denen 3.797 Menschen starben, 324 davon ZivilistInnen. Obamas Nachfolger Donald Trump schien durch seine ungefilterten und häufig wie unkontrolliert wirkenden Statements auf seinem bevorzugten Medium, dem Kurznachrichtendienst Twitter, wie selbstverständlich eine geopolitische Zeitbombe zu sein und früher oder später einen Krieg mit Ländern wie Nordkorea zu starten. Am Ende seiner Amtszeit war er einer der wenigen US-Präsidenten, die keinen Krieg vom Zaun gebrochen haben.